klingt eigentlich eine Lebensaudiografie? Diese Frage bekomme ich ganz oft von Menschen gestellt wie Ihnen, die ein einzigartiges Geschenk für ihren Partner, die eigenen Eltern oder einen ganz besonderen Wegbegleiter ihres Lebens suchen. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich möchte Ihnen in diesem Hörbeispielen einen Einblick in fertige Lebensaudiografien ganz unterschiedlicher Art geben, denn so viel vorweg. Jede Lebensgeschichte ist anders. Sie entsteht in ganz unterschiedlichen Lebensphasen mit ganz individuellen Motivationen und sie erzählt mit der eigenen Stimme von ganz einzigartigen Lebenserfahrungen. Nehmen Sie sich also etwas Zeit, denn das braucht es vor allem beim Zuhören. Und freuen Sie sich auf einen Querschnitt lebendiger Geschichten und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Audiografie. Alle Ausschnitte sind mit freundlicher Genehmigung der porträtierten Personen zu hören. Kapitel 9: La Nouvelle Vie à la Française.
Also, wenn wir darüber reden, da brauchen wir mal mit Sicherheit eine Stunde, denn dann kommen wir auf meine Liebe zu Frankreich und allem, was damit zusammenhängt.
Im Leben des Chemikers, Unternehmers und Großvaters nimmt Frankreich einen ganz besonderen Platz ein. Der Auszug des folgenden Kapitels handelt vom Beginn dieser Lebensliebe.
Ja, und so kam es, dass ich mit 19 Jahren 1950 schon nach Frankreich konnte. Naja, und in Toulon hat mich dann die Familie Fresnel abgeholt. Und ich hatte mich nun begleitet, wie ich dachte, dass ein junger Franzose sich begleiten müsste. Ich hatte nämlich eine Baskenmütze vorher erworben und aufgesetzt. Und die in Toulon am Mittelmeer, strahlende Sonne, 30 Grad, was immer, wie ich da aus dem Zug rauskam, die waren also so nett und höflich, dass sie nicht gleich ins Lachen ausgebrochen sind. Erst hinterher haben sie mir gesagt, was sie für einen Eindruck hatten von mir, als sie mich da mit dieser Baskenmütze ausstecken. So. Naja, und dann kam ich in die Familie. Zwei Knaben meines Alters. Und wir hatten eigentlich von Anfang an ein sehr herzliches Verhältnis. Ich habe vom ersten Tag an dort zunächst eine Woche an der Côte d'Azur, das müssen Sie sich mal vorstellen, 1950, 19 Jahre aus einem zerstörten Deutschland, Koblenz war noch ziemlich im Schutt. Und gerade fing es an, dass man wieder anständig zu essen bekam nach der Währungsreform. Und dann komme ich in ein Land, in dem für mich damals Milch und Honig flossen und in dem alles unzerstört war. Wir waren ja nicht im Norden, wo in der Invasion alles zerbombt wurde, sondern wir waren im Süden, wo nichts passiert war. Und ich wurde von der Familie überall mit hingenommen. Das war ein Erweckungserlebnis. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Wobei mir Herr Arno dies auch deswegen besonders imponierte. Er hatte nämlich ein wunderschönes Auto. Damals gab es den R4 von Renault. Und Madame Fresnel hatte einen mit Schiebedach. Den durfte ich auch fahren. Und Arnoldis hatte die frisierte Version. Da gab es die Firma Gordini in Frankreich. Und die hatte aus diesem Glin, Cremeschnittchen haben sie im Saarland zu diesem Auto gesagt, einen besonders schnellen Flitzer gemacht. Den durfte ich auch mal ausprobieren. Und deswegen hatte ich also auch zu Herrn Arnoldis, ich war ja auch ein bisschen ein Auto nach, da hatte ich auch ein sehr schnelles, ein nettes Verhältnis. Also das war immer ganz schön. Ja, da bin ich zum Franzosen geworden, wenn Sie wollen. Dieser erste Aufenthalt 1950, erst eine gute Woche an der Côte d'Azur und dann 6 Wochen in der Firma, wo ich dann gearbeitet habe und mir Geld verdient habe, um dann ein paar Tage noch durch Frankreich zu tappern. Die haben den Grundstein gelegt dafür, dass das also dann jedes Jahr passierte. Jede Semesterferien ab nach Frankreich. Und dass ich in dieser Familie Fresnel der dritte Sohn geworden bin oder wie man es immer nennen will. Ja, so bin ich Jahr für Jahr immer mehr in das Leben von Franzosen völlig integriert worden. Wenn ich kam, dann war das mein zweites Zuhause irgendwie.
Das Hörbuch des Lebens ist ein Geschenk seiner Frau Angelika zum 90. Geburtstag. Und in den insgesamt gut 20 Kapiteln des Lebenswerkes sind auch andere Stimmen von Familienmitgliedern und Freunden zu hören. Genauso wie in der Audiografie der Familie Averbeck.
Das ist natürlich auch Opa Averbeck, der hat natürlich tausende Geschichten, ne? Und der kann ja auch super erzählen.
Weil ich habe in der Zeit auch viel Bücher gelesen von Dominik, utopische Romane. Dann weiß ich, dass mein Großvater und mein Vater aber auch und sagt, Mensch, du, also mit so einem Sülz-Kram, da musst du dich nicht mit beschäftigen. Und dann habe ich eben doch, weil ich eben erstmal Jahre hier war, habe ich mich unheimlich mit Wild und mit Tieren und mit Jagd beschäftigt. Ne?
Kapitel 8: Vom Hof zum Hotel.
Hätten Sie sich sowas vorstellen können?
Nee. 1960, als wir geheiratet haben, haben wir uns sowas nicht vorgestellt. Nee, überhaupt nicht. Dass das so eine Wende genommen hat.
Also das war ganz große Verblüffung. Ne? Und also eigentlich waren die der festen Meinung, dass das alles das, was wir schaffen wollten, niemand braucht. Ne? Und aus dem Nichtverständnis dessen, was wir machen, war für sie die Gefahr, dass der Hof dabei in Gefahr ist, ganz groß.
Nicht, die Spielscheune, das ist absoluter Blödsinn, nicht wahr? Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Meine Vorstellung, den Kindern beibringen und deren Eltern beibringen, was hier fleucht und was für Tiere hier lernen und dass sie ihre Natur schützen können, auch dass sie wissen, wovon sie reden.
Wie in allen Familienunternehmen ist die Übergabe an die nächste Generation nie ganz geräuschlos und es treffen natürlich unterschiedliche Welten und Vorstellungen aufeinander. Und am Beispiel des Landhaus Averbeck reden wir ja nicht nur über diese beiden Generationen, sondern auch über die dritte Generation, das heißt die Kinder von Frauke und Ross. Wie haben die denn Veränderungen erlebt? Das wollte ich von Tochter Toni wissen.
Also manchmal ist es ein bisschen komisch, wenn man so sieht, was sie so mit den Plätzen anstellen, wo man früher gespielt hat. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich auch ganz schön.
Was bedeutet Ihnen Familie?
Alles. Ja. Doch, wir halten zusammen. Wenn es auch mal ein bisschen knistert.
Die vollständige Audiografie des Landhaus Averbeck können Sie bei Interesse auf der Website des Familienhotels landhausaverbeck.de und in meinem Podcast Lebensgeschichten und Audiografien hören. Audiografien sind jedoch noch mehr als Lebenserinnerungen und Familiengeschichten über Generationen hinweg. Sie sind auch Räume für Reflexionen des eigenen Lebens. Und manchmal erschließen sich erst in der Rückschau für uns die verschlungenen Pfade und ihre Bedeutung. Darüber sprechen Menschen manchmal für sich und für andere. So wie Dr. Klaus Weiler, Jahrgang 1940, in seiner Lebensaudiografie Vom Kämpfer zum Tänzer.
Ich habe an meine Kinder und Enkel gedacht. Die wissen über meine Geschichte praktisch nichts. Meine Kinder haben das mitgekriegt, aber wie viel, was sie da mitgekriegt haben, weiß ich nicht mit meiner ganzen Veränderung in meinem Leben. Im Augenblick bezieht sich die Erbschaft am Ende vor allen Dingen etwas aufs Materielle. Ne? Aber ich sage immer, die materielle Erbschaft, ja, ist hilfreich, aber zählt nichts im Vergleich zum anderen. Man wird auch sagen können, auch nicht, vielleicht kommt ein Zeitpunkt, wo es wichtig wäre für sie. Und dann bin ich dann vielleicht nicht mehr da. Und das wäre schön natürlich für sie, das verfügbar zu haben. Das ist eigentlich meine Motivation, für irgendjemanden was noch zu geben. Und was andere mit anfangen können, da habe ich keine Ahnung, das ist offen. Aber da habe ich eine Absicht. Ich hatte diese Frau im Rücken und dann bin ich auch in den Beruf eingestiegen und war erfolgreich auch darin. Wohl wahrscheinlich von meinen technischen Fähigkeiten und von vielen Fähigkeiten her war ich erfolgreich. Ich war im Marketing, war Product Manager und war sehr, sehr, sehr. Aber vom Selbstbewusstsein her brauchte ich einfach die Stütze meiner Frau. Und das ging viele Jahre so. Leben aufgebaut, in Sicherheit, Management, alles nach außen hin, normales Leben. Deswegen, wenn ich sowas sehe, weiß ich, dass sich da was ganz anderes verbergen kann hinter erfolgreichen Menschen. Weil ich war auch so ein erfolgreicher Mensch. Es war eine Fassade, eine, sagen wir, materielle, äußere Fassade, da stimmte alles, aber nach innen war es wie morsch oder hohl.
Du hast mal kurz das Thema Liebe gestreift. Interessanterweise im Kontext von Ehe. Was ist denn Liebe für dich?
Ich denke, Liebe kann man nicht definieren. Liebe ist. Liebe ist alles. Das heißt, letzten Endes ist Liebe, wenn ich es erklären sollte, ist, wenn alles eine Einheit ist. Und es gibt keine getrennten Teile, sondern es sind alles integrale Teile einer Ganzheit. Dann ist Liebe dieses Zusammengehörigkeit. Dann ist Liebe, was ich dir gebe, gebe ich mir. Und Liebe ist eben genau das Gegenteil von dem, was wir meistens, was wir denken darüber.
In einer Audiografie ist es nicht nur interessant, zurückzuschauen, sondern auch nach vorne zu blicken. Wie alt möchtest du werden?
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Antwort geben soll, weil ich möchte mich nicht begrenzen. Natürlich stellt man sich die Frage und habe ich mir die Frage gestellt. Und dann kommen Antworten wie, ja, solange ich physisch selbstständig bin, keiner auf zur Last falle und so weiter. Und dann sage ich, kann ich bestimmen, ob ich jemandem zur Last falle? Ich kann ja nicht für einen anderen denken. Also könnte es sein, dass jemandem zur Last fallen ein Geschenk für den anderen ist. Also auch das ist, kann sein. Also es geht nicht um mein Leben, wie alt will ich werden. Also das wäre ein Ego-Denken. Ich möchte sagen, ich habe keine Ahnung, ich möchte, solange ich dienen kann, mein Leben dient, dem Ganzen dient, solange möchte ich leben. Dann erfüllst du meine Zwecke auch.
Zu den schönsten Erlebnissen einer Audiografie zählt für mich immer, wenn Menschen beim Erzählen für sich selber noch etwas Neues entdecken.
Ich bin sehr dankbar dafür. Weil dieser ganze Prozess mir die Möglichkeit gibt, nochmal Revue passieren zu lassen. Was ist denn da alles gewesen bisher in meinem Leben? Und du hast mich ja immer wieder mit deinen Fragen dahin gebracht, nochmal hinzuschauen. Und dadurch habe ich Sachen entdeckt oder ist mir klarer, nicht, dass ich sie nicht wusste, aber ich habe sie mit Stärke in Fokus genommen. Du hast mir die Möglichkeit gegeben, über mich zu sprechen, etwas aus mir rauszuziehen, was mir einen größeren Überblick über mein Leben gegeben hat, was mich sehr erfüllt.
Die vollständige Lebensaudiografie von Klaus Weiler finden Sie ebenfalls im Podcast Lebensgeschichten und Audiografie. Audiografie bedeutet erzählen, bewahren und teilhaben. Von den glücklichen Momenten, ungeahnten Wendungen, aber auch von den essentiellen Lebenskrisen und schicksalhaften Veränderungen. Maren Fromm, Jahrgang 1972, erzählt in ihrer Audiografie Wege des Herzens von genau solchen Momenten.
Ja, 2013 war dann ein ziemlich bewegendes Jahr. Also ich habe dann im April 2013 Bewerbung geschrieben und weil aber zum Beispiel das ins Laufen bringen meiner Praxis 3 Jahre wirklich auch sehr anstrengend war und mit viel Verantwortung, viele Stunden arbeiten, habe ich dann damals gedacht, okay, und ich nehme jetzt einen Job, wo ich mal durchatmen kann, wo ich diese Trennung verarbeiten kann, wo ich diese Entscheidung verarbeiten kann, dass ich meine Praxis aufgebe, wo ich mal weniger arbeite und auch für mein Kind da bin. Und habe mich dann beim Daimler beworben. Die haben so eine Betriebskita, Sternchen heißt die, und habe in der Krippe gearbeitet. Und ich weiß noch, wie ich an meinem ersten Arbeitstag im Garten dieser Krippe saß. Das war mein Geburtstag, mein 41. Geburtstag. Und ich habe im Garten gesessen und hätte auf Kinder aufpassen sollen. Ich habe geweint. Ich war so, so traurig. Also das werde ich nie vergessen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr geraucht. Ich bin zur Tankstelle nach Feierabend gefahren und habe mir Zigaretten gekauft. Wie blöd ist das denn? Ja. Und habe dann in meinem Auto nach Feierabend gesessen, geheult und geraucht. Mit dem Moment kamen auch die Gedanken, was habe ich überhaupt für ein Leben geführt? Ist es mein Leben gewesen, was ich geführt habe? Oder will ich eigentlich was ganz anderes und wo soll es hingehen? Was will ich? Wer bin ich denn? Ja.
Maren Fromm hat ihre Geschichte erzählt und geteilt, um anderen Menschen Mut zu machen, ihren Weg in eine positive Zukunft zu finden. Wenn Sie möchten, können Sie an dieser Geschichte teilhaben auf ihrer Website wegedesherzens.de. Wenn Menschen erzählen, geht es manchmal um ganz vermeintliche, banale, alltägliche Dinge, die für sie beim Erzählen aber eine besondere Bedeutung haben. Und manchmal geht es um ganz dramatische Lebensereignisse, wie in der Geschichte der beiden Schwestern Kathi und Nicole, aus deren Erzählung ich Ihnen die ersten 5 Minuten ans Herz legen möchte. Die Hand am Kinderwagen. Die ungewöhnliche Lebensgeschichte der Schwestern Nicole und Katrin. Eine Produktion von Audiograf Ingo Stoll. 2020.
In der Tat haben wir fast zeitgleich die Nummer in der Hand bekommen. Und ich wusste, dass Kathi gerade nicht telefonieren konnte, weil sie im Sportkurs war. Und ich war so aufgeregt, diese Nummer in den Händen zu halten. Ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht hier warten, bis sie ihr Kurs fertig hat. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich, ich starte auf mein Handy. Eine Freundin von mir war daneben, weil ich war mit ihr verabredet. Die hat das Ganze miterlebt. Und ich so zu meiner Freundin, ich schreibe ihr jetzt einfach eine WhatsApp. Dann mache ich was jetzt. Und dann habe ich die WhatsApp geschrieben. Leider habe ich die nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich geschrieben habe. Hallo, Kathi, hier ist deine Schwester. So ganz gerade heraus. Ne?
Da hast du exakt geschrieben.
Ja,
Hallo Kathi, hier ist deine Schwester Nicole. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen.
Ach, siehste. Und das habe ich dann abgeschickt und dann saß ich wieder vor dem Handy. Meine Freundin, muss man sich wirklich vorstellen, wir sitzen beide nebeneinander und starren die ganze Zeit, wie als wenn man beim Toaster wartet, dass das Toastbrot rauskommt, starrten wir beide auf das Handy. Und irgendwann war Kathi ja fertig mit dem Kurs und guckte aufs Handy. Und dann sieht man ja bei WhatsApp, ne, ist online. Und dann fing sie auch an zu schreiben. Und dann, wow, dann ging's los. Und ich so, ah, sie schreibt. Und so ist das erste Mal unser Kontakt gewesen. Wir haben erstmal nur per WhatsApp gefühlte 600 Nachrichten geschrieben. Ich weiß nicht, warum wir nicht telefoniert haben. Wahrscheinlich, weil wir erstmal so drinne waren. Das ist ja wirklich wie so ein Tunnel, so ein Moment. Und wir haben da den ganzen Abend erstmal nur geschrieben.
Donnerstag, 12. Mai 2016. Was die beiden Schwestern Nicole Jung und Katrin Bayer hier beschreiben, ist der Moment des allerersten Kontaktes nach über 40 Jahren der Trennung, in denen sie über weite Strecken ihres Lebens nichts voneinander gewusst haben.
Von der Planung her war der erste Step ja, dass wir erstmal telefoniert haben. Und da wurde mir auch bewusst, ich habe eine Schwester. Also das muss man auch erstmal wieder realisieren. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich eine Schwester habe. Und dieses Gefühl, jemanden zu haben, weil ich bis dato so ziemlich alleine war. Und jetzt hatte ich plötzlich wie eine Familie. Das ist mehr, viel mehr vom Gefühl her als so die erste Liebe und Treffen. Und das ist noch viel, kann ich dir sagen, ist noch viel, viel intensiver und emotionaler. Und dieses erste Telefonat war so wichtig. Was danach folgte, ich bin ja dann nach Hamburg gefahren, war ich auch sehr gut abgelenkt. Ich wäre am liebsten natürlich sofort. Ich hatte so das Gefühl, ich muss sofort zu Kathi, sofort. Ging natürlich nicht. Also es war so ein, erstmal bloß viel ablenken, erstmal in der Familie in Hamburg, und dann konnte ich es kaum abwarten. Also so war es so meine 3 Tage, bis wir uns dann gesehen haben.
Und bei mir war es ähnlich. Also ich weiß, dass für mich dieses erste Telefonat auch so ein Meilenstein war, weil wir da einfach mehr Kontakt als nur über die WhatsApp hatten. Wir haben in dieser einen Stunde so viel telefoniert und besprochen. Gefühlt würde ich sagen, es war ein 3-Stunden-Telefonat. Ich weiß ziemlich genau, dass es nur eine Stunde war, weil ich um 9 Uhr einen Termin hatte und wir haben uns für 8 Uhr verabredet zum Telefonieren.
Ja.
Das war so überraschend vertraut und ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe es dann auch, also ich wollte es mir dann auch gar nicht erklären. Ich habe das alles, jedes Wort wie ein Geschenk genommen.
An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter.
Audiografie bedeutet, dem Leben zuzuhören und die Menschen an die Orte zu begleiten, die ihr Leben prägen. Im Fall des Bildhauers und Künstlers Thomas Donais ist es sein Atelier, in dem er seit 2015 Tag für Tag einen 21 Tonnen schweren Sandsteinblock bearbeitet, um aus ihm die Skulptur des Schloss Neuschwanstein zu erschaffen. Ein echtes Lebensprojekt.
Du arbeitest und dein Gehirn rattert mit ganz anderen Scheiß, ne? Ne? Das ist furchtbar manchmal.
Ne? Ich würde sagen, was denkst du dabei?
Alles Mögliche geht dir durch bei der Arbeit. Ne? Weil das andere läuft ja von alleine, die Arbeit. Das ist unheimlich viel Zeit. Ne? Deswegen manchmal ist es so, dass es so scheiße. Manchmal, wenn ich Ärger hast über gewisse Sachen, ne, du steigerst dich da richtig rein dann manchmal. Ne?
Hast du einen? Du bist ja ganz oft alleine hier, ne?
Immer.
So eigentlich immer.
Fast immer.
So ist es. Ist Einsamkeit, ist das irgendwie ein Problem oder ist das einfach ist halt so? Oder?
Oh, ich fühle mich wohl hier, ne? Alleine, ne? Also ich komme da gut mit klar halt, ne? Du baust ja deine eigene Welt auf hier, ne? Hat auch wieder Vor- und Nachteile, ne? Vorteile, dir kann keiner sagen, was zu tun ist oder irgendwas anderes, ne? Du bist dann dein eigener Herr hier, ne? Nachteile, du vereinsamst ja auch halt, ne? Du kommst ja mit der Außenwelt gar nicht mehr klar. Irgendwann im Laufe der Jahre, wenn du ewig immer im Atelier bist, hast gar keinen Bezug mehr zur Außenwelt und demzufolge kommen viele gar nicht klar mit dir mehr, ne? Ne? Weil es immer Konflikte gibt halt, ne? Oder meine Art nicht klarkommen halt, ne? Ne? Ich bin halt ein direkter Mensch, ne? Und wenn mir was nicht passt, dann sag ich es gleich halt, ne? Und ja, bin auch nicht, na, einfach bin ich auch nicht, ne? Aber wer ist das schon, ne? Nee, aber so im Ganzen, klar. Man vereinsamt auch halt, klar, logisch. Aber weiß nicht. Der Stein versteht mich und alles ist gut. Gut, so einen Job kannst du nicht machen, wenn du Familie hast. Ne? Das funktioniert nicht. So Künstler sind, glaube ich, alle einsam irgendwo auf ihre Art. Oder machen ihr eigenes Ding. Ich glaube, wenn ich jetzt überlege, die ich kenne, die sind alle so, ticken so. Ne? Ne? Die haben alle ihre eigene Welt aufgebaut. Ne? Das wird gar nicht gehen, glaube ich.
Und manchmal ist dieser Ort ein vergessener Bunker irgendwo im polnischen Borne-Solinowo.
Also man hat nach dem Ersten Weltkrieg Angst gehabt um den Gasangriff. Und von da gibt es auch Ventilatoren, damit sie eine frische Luft haben und sich damit auch vorsorgen können.
Ja, hier ist ja der Bunker, oder?
Auf den Kopf aufpassen.
Ja.
Oh. Nee, ich hab Angst. Wow. Genommen ist das 180 Meter von den Korridors.
Und damit möchte ich den Rundgang und unseren Einblick in die Lebensaudiografie für heute beenden. Ich hoffe, Sie konnten sich ein Bild davon machen, wie eine Lebensgeschichte als Audiobiografie klingen kann, künstlerisch kollagiert, mit intensiven Gesprächen und abgestimmter Musik veredelt. Lassen Sie uns gerne darüber sprechen, an welchen besonderen Menschen Sie denken und wie dessen Audiografie gestaltet werden könnte. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Audiograf Ingo Stoll.
Ingo Stoll Audiografie. Das Leben erzählt die schönsten Geschichten.
Einer der bewegendsten Momente in meinem Leben.
Da gibt es so viele Sachen zu erzählen.
Ich hatte schon wieder eine Gänsehaut.
Es gab kein Strom, kein Wasser, keine Kanalisation.
Die Geburt meiner Tochter.
Den Tod unserer Mutter.
Dass ich heute der bin, der ich bin.
Und das ist die Inspiration.